Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zum heutigen Gottesdienst, zum ersten Gottesdienst im neuen Jahr. Und ich möchte auch gerade mit Gebet starten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du der Herr bist über dieser Welt, dass du alles unter Kontrolle hast und dass du auch das neue Jahr in deiner Hand hast und dass wir ja, in dieser Zuversicht auch in das neue Jahr für dich kommen, dass du der bist und Kontrolle nicht verloren hat, dass du der bist, der uns wahre Freude kann schenken in diesem Jahr, dass du der bist, der uns auch eine neue Sicht schenken auf die Situation in dieser Welt. Ich danke dir, dass du der bist, der absolut vertrauenswürdig ist, der absolut treu ist und wo wir alles dürfen da vertrauen. Amen. Wir stehen am Anfang vom neuen Jahr. Das alte Jahr ist doch schon 3 Tage alt, oder das neue Jahr ist doch schon 3 Tage alt. Und gewisse haben sich vielleicht Jahresvorsätze genommen, gewisse haben es vielleicht bis jetzt schon wieder vergessen, was sie sich vorgenommen haben. Aber gewisse haben vielleicht auch wirklich ein schwieriges Jahr hinter sich, haben schwierige Situationen hinter sich. Und in solchen schwierigen Zeiten hilft es, dass man sich neu orientiert, dass man den Fokus neu setzt auf seine Grundlage, auf die Grundlage, wo man sein Leben darauf bauen will. Die Grundlage, wo auch eine neue Sicht in schwierige Situationen kann geben kann. Und der heutige Psalm 4 gibt uns so eine Anleitung dazu, was das bedeutet, in schwierigen Situationen sich auf die Grundlage zu fokussieren. Sich auf den fokussieren, der alles unter Kontrolle hat, auf Gott. Der Psalm 4 stammt vom David und er ist eng mit dem Psalm 3 verknüpft. Und im Psalm 3 haben wir gesehen, das ist die Verfolgung vom Absalom. Also der eigene Sohn hat den David verfolgt. Und der Psalm 4 bildet jetzt eigentlich wie eine Art Tagesrückblick. Ein Rückblick auf die schwierige Situation, in der David musste durchgehen. Und je so schwierig auch der Tag von David war, umso mehr hat er sich auf jemanden verlassen, nämlich auf den Gott, der sein Fundament ist. Und darum hat sich auch seine Sicht auf die schwierige Situation verändert. Und wir wollen das gerade zusammen lesen, Psalm 4. Alle Verse, genau. Psalm 4. Dem Vorsänger mit Saitenspiel ein Psalm Davids. Antworte mir auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern? Erkennt doch, dass der Herr den Getreuen für sich erwählt hat. Der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe. Er zittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid stille. Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? O Herr, erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Der Psalm fängt mit einem Schrei an. Es ist ein Schrei, der aus Angst und Bedrängnis herauskommt. Antworte mir auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit. Aber der David, der schreit nicht irgendwo in luftleeren Raum. Er schreit zu einer ganz bestimmten Person, nämlich zum Gott von seiner Gerechtigkeit. Der Gott, der ihn ja so viel Mal schon erhöht hat, wo er als Schafhirt gegen Löwe und Bären gekämpft hat, wo er gegen den Goliath gekämpft hat, wo er vom Saul verfolgt wurde, das sind alles Situationen, wo der David ja schon von dem Gott Erhörung und Schutz erfahren hat. Wo der David schon erfahren hat, dass Gott bei ihm ist. Ja, Gott hat ihm schon oft Luft zum Atem gegeben. Er hat ihm schon oft Raum verschaffen. Und auf das beruft sich der David auch jetzt. Und es ist für uns auch wertvoll, wenn wir uns den David als Vorbild nehmen. Wenn wir rückblickend schauen, was hat Gott schon alles da in unserem Leben? Wo hat er uns schon erhöht? Wo hat er schon gewirkt? Das kann uns bewusst machen, dass Gott wirklich treu ist. Denn wenn Gott gestern hat können handeln in unserem Leben, dann wird er auch heute noch können handeln. Und dann wird er es morgen auch können tun. Und das ist der Grund, warum das Gott das Volk Israel immer wieder aufgefordert hat, sich zu erinnern, was er gemacht hat. Sich zu erinnern, dass er der Gott ist, den sie aus Ägypten befreit hat. Denn Gott handelt in Raum und Zeit. Nicht nur vor 1000 Jahren, sondern auch heute, in diesem Tag. Und jetzt wird der David also erneut bedrängt. Und die ihn bedrängen, sind das mal eigentlich seine Untergebenen. Weil er ist ja König. Und es gibt da einen Staatsstreich. Die erheben sich gegen den König. Und es ist ein Angriff auf seine Berufung. Auf die Stellung, wo Gott ihn eingesetzt hat. Weil Gott hat ihn ja zum König eingesetzt. Gott hat ihn zum König berufen. Und es eröffnet sich darin auch eine geistliche Dimension. Und wir erleben das vielleicht auch oft, dass wir in Bedrängnis kommen. Wir, vielleicht nicht in dem Sinn wie der David, wir sind nicht Könige, aber wir sind Ältere, wir sind vielleicht Vorgesetzte, wir sind irgendwo Freunde von Leuten. Und vielleicht erleben wir das mit den Kindern, dass sich Kinder schwierig verhandeln oder dass wir als Vorgesetzte mit Mitarbeitern Probleme haben. Und da wird unsere Position in Frage gestellt. Und oft macht die Bedrängnis, die wir da erfahren, mehr mit uns. Oft können wir die nicht einfach wegwischen und sagen, ja, ist schon gut. Sondern sie geht in die Tiefe bei uns. Sie macht etwas mit uns. Und wir fangen vielleicht an, uns selber in Frage zu stellen. Und wir reagieren vielleicht mit Konfrontation, mit Resignation oder mit Hass und sonst irgendetwas. Wie reagiert jetzt der David auf die Bedrängnis, die er da erfährt? Und wir sehen, dass der David nicht resigniert, sondern er geht in seiner Bedrängnis zu Gott, zum Gott von seiner Gerechtigkeit. Und damit zeigt er, dass seine Stellung nicht abhängig von ihm selber ist, sondern dass seine Stellung bei Gott abhängig ist. Gott ist der, der ihn eingesetzt hat, und Gott ist darum auch der, allein der, den ich ihn auch wieder absetzen kann. Und diese Gewissheit lässt ihn ins Gebet gehen. Der David wendet sich also genau an die richtige Stelle. An Gott, an den Gott, den ihn berufen hat. Er versucht sich nicht irgendwie allein zu verteidigen, sondern es geht zu dem, was ihm die Grundlage für sein Leben gibt. Und das gilt auch für uns. Vielleicht haben wir wirklich noch jemand versagt. Vielleicht haben wir wirklich irgendwo einen Fehler gemacht. Und schon klopfen die Angriffe an unsere Türen. Bist du wirklich die richtige Person für die Aufgabe? Kannst du das wirklich? Du bist doch kein guter Ehemann, du bist doch kein guter Chef. Versager kann Gott doch nicht brauchen. Und einige Selbstzweifel kommen auf, wenn wir in dieser Bedrängnis sind. Zu einigen Selbstzweifeln kann das führen. Aber der David hat erfahren, dass er sich in diesen Situationen nicht selber an den Haaren rausziehen muss. Wir müssen uns auch nicht selber verteidigen, sondern wir können in unseren Nöten zu Gott kommen, zu dem kommen, der uns befreit. Wie wir im Psalm 50, Vers 15 lesen, dort verspricht uns Gott das. Psalm 50, Vers 15. Und ruf mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Und das ist das, was der David erlebt. Nachdem er in seiner Not Gott angerufen hat, hat Gott ihn erhöht und er hat ihm Raum gegeben. Er hat ihm wieder Luft zum Schnaufen gegeben. Er hat wieder Lebenskraft bekommen. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir zu Gott kommen mit unseren Nöten, dann wird Gott uns wieder Raum geben. Dann wird Gott uns wieder Luft zum Atmen schaffen. Wir dürfen im Gebet Zweifel, Anfeindungen, schwierige Situationen, alles bei Gott ablegen. Wir dürfen ihn auch nach dem richtigen Vorgehen in diesen schwierigen Situationen fragen. Gott wird sich darum kümmern und Gott wird uns leiten. Das verspricht er uns. Und das führt uns in eine Freiheit, wo wir auch unseren Feinden, unseren Bedrängern anders begegnen können. Vers 3. Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern? Nachdem der David sein Fundament bei Gott gefestigt hat, wendet er sich jetzt seinen Mitmenschen zu, seinen Bedrängern. Denn die Bedränger sind ja nicht einfach weg, weil er gebeten ist. Die sind ja immer noch da. Aber es hat sich eine ganz grundlegende Grundlage geändert. Und da ist die Reihenfolge sehr wichtig, wie es der Psalm vorgibt. Erst nachdem der David zu Gott gegangen ist, kann er auch seinen Mitmenschen, seinen Bedrängern begegnen. Und zwar auf angemessene Weise. Es sollte das Vorgehen sein, das auch wir machen sollen. Zuerst zu Gott kommen und dann erst unseren Mitmenschen begegnen. Und wie passiert das jetzt genau beim David? Der David begegnet seinen Mitmenschen, seinen Bedrängern respektvoll. Er nennt sie ihr Männer und das ist eigentlich ein Ehrentitel, den er ihnen da zuspricht. Er nennt sie nicht ihr Dummköpfe, ihr Nervensägen oder ihr Nichtsnütze. Nein, er begegnet ihnen mit Respekt. Das Ablegen von seiner Not bei Gott hat ihm eine neue Sicht auf seine Feinde gegeben. Seine Feinde sind ihm lieb geworden. Es ist ihm nicht mehr egal, dass seine Feinde von Nichtigem und Lügen beherrscht werden. Dass sie Sachen anlaufen, die keinen Sinn ergibt. Aus dieser Zuwendung zu Gott folgt Zuwendung zu den Mitmenschen. Und damit erfüllte David das, was Jesus in Matthäus 5, 44 gesagt hat. Matthäus 5, 44. Dort lesen wir. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Unsere Feinde können wir erst lieben, wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben. Wenn wir unseren Nächsten aus Gottes Perspektive sehen können, nämlich als geliebtes Geschöpf Gottes. Und vielleicht kennen das ein paar da drin, die schon mal verliebt waren. Da gibt es ganz viele Sachen, die sich ändern. Es gibt auf einmal Sachen, die man vorher nicht hätte ausstehen können, wo man auf einmal eigentlich noch ganz okay und toll findet, nur weil es jetzt die andere Person, die man liebt, auch auf einmal toll findet. Es ändert sich ein Blick auf die Sachen. Und so ist es auch mit Gott. Wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben, dann fangen wir automatisch an, auch das zu lieben, was Gott liebt. Dann können wir eine neue Sicht über, auch auf unsere Mitmenschen, auf unsere Feinde sogar. David hat einen neuen Blick bekommen auf seine Feinde. Er hat gewusst, dass auch sie nur bei Gott wahre Erfüllung erleben können. Und darum hat er ihnen auch mit Liebe und Respekt begegnen. Und du fragst dich jetzt vielleicht, ja, der David, der ist ein starker Mann gewesen, der hat Gott real erlebt und in seinem Alltag immer wieder gesehen. Aber für mich sieht das vielleicht anders aus. Ich bin nicht so stark wie ein David. Ich kann das vielleicht nicht. Aber dann können wir gewisse, wir kommen die Befähigung durch den Heiligen Geist über. Der Heilige Geist setzt uns ja frei, gibt uns den Blick auf unsere Mitmenschen und gibt uns auch die Kraft, dass wir das können. Und aus dieser Kraft dürfen wir im neuen Jahr erleben. Aus dieser Kraft dürfen wir befähigt werden. Und das möchte ich dir auch gerade mitgeben. Richte doch gerade am Anfang von dem Jahr den Blick speziell auf das, was Gott dir gibt, auf die Befähigung, wo Gott dir gibt und auch die Liebe, die Gott dir schenken will, auch für deine Feinde. Und der beste Weg, das zu machen, ist, mit dem Gebet für seine Feinde anzufangen. Seine Feinde vor Gott zu bringen. Die Feinde nicht einfach zu beleidigen oder abzuwerten, sondern im Gebet für sie einzustehen. Und dann können wir nämlich auch anders begegnen, wie wir in den nächsten Versen lesen, wie der David nämlich weiter begegnet. Verse 4 und 5. Erkennt doch, dass der Herr den Getreuen für sich erwählt hat. Der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe. Er zittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid stille. Der David geht noch weiter. Denn die Liebe, die er jetzt seinen Feinden entgegenbringt, zeigt auch die Wahrheit auf. Es zeigt ihnen auf, wo das eigentliche Problem von ihnen ist, aber es zeigt vor allem auch die Lösung zum Problem auf. Nämlich, dass sie Gott suchen sollen. Dass sie auch zu dem Gott sollen kommen, der am David so viel gibt, so viel gegeben hat, so viel Zuversicht gibt. Er vergönnt seinen Feinden den Zugang zu Gott nicht. Und der David spricht da einige Punkte an, die seine Bedränger eigentlich befolgen sollen. Und das Erste ist, sie sollen erkennen, dass Gott seinen Getreuen erwählt. Wer ist jetzt aber der Getreue? Und warum ist das so wichtig, den zu erkennen? Und zuerst ist da natürlich der David als König, als erwählter König von Gott gemeint. Aber es gibt noch eine weitere Dimension in dem Ganzen drinnen. Nämlich im Psalm 16, Vers 10 wird der Getreue auf den Messias bezogen, auf Jesus. Psalm 16, Vers 10. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Und wir wissen, dass Jesus der Einzige ist, der die Verwesung nicht gesehen hat, weil er ist nämlich auferstanden. Er hat den Tod besiegt und er hat die Rettung gebracht. Und nur wer Jesus erkennt, erkennt auch den Vater. Nur durch Jesus können wir den Zugang zu Gott bekommen und können wir gewiss sein, dass Gott auch unser Gebet erhört. Und diese Erkenntnis wünscht David seinen Feinden, dass sie auch diese Erkenntnis haben dürfen. Aber es geht noch weiter nach der Erkenntnis. Er zittert und sündigt nicht, denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid stille. Und der Vers 5 ist nicht ganz einfach zu verstehen, wenn man ihn einfach so liest. Aber im Epheser 4, 26 bis 27 finden wir eine Anspielung auf den Vers, wo uns einen Hinweis gibt, wie er zu deuten ist. Epheser 4, 26 bis 27. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Also das Leben in Sünde gibt dem Satan, gibt dem Teufel Raum. Und von dem werden die Bedränger da eigentlich gewarnt. Und man könnte jetzt das Zürnen auch mit Zittern übersetzen. Also eigentlich zittert und sündigt nicht. Die Bedränger vom David sollen also zittern oder zürnen über ihre Sünde und in die Stille gehen. Überdenken, was das für Auswirkungen hat. Und der Sünde soll nicht mal ein Tag Raum klar werden. Und die Aufforderung ist aber auch für uns wichtig. Wie oft tragen wir Hass, Feindschaft und Verletzungen jahrelang mit uns um? Wie lange haben wir irgendwelche unterschwelligen Konflikte oder Vorbehalte gegenüber Personen, die wir nicht ablecken wollen? Wie oft zittern wir und zürnen wir und sündigen gleichzeitig? Lassen wir die Sünde wirklich immer unser Leben beherrschen? Lassen wir die Sünde unser Leben bestimmen? Und vielleicht drehst du, vielleicht ist dir jetzt bewusst worden, dass du wirklich so Sachen mit dir rumdrehst, schon lange. Und dann ist heute der Tag, wo du das ablegen sollst. Heute ist der Tag, wo du das nicht mehr länger dein Leben bestimmen lassen sollst, deine Beziehung zu deinen Mitmenschen bestimmen lassen sollst. Lass die Vergebung von Jesus deine Sünde aufnehmen. Bring deine schlechten Gedanken über deine Mitmenschen zu Jesus und lass dich von seiner Liebe eine neue Sicht geben auf die Menschen. Geh in die Stille und gib es ab, bevor die Sonne untergeht. Der Johannes schreibt uns im 1. Johannes 1, Vers 9, warum das Ablegen so wichtig ist für uns. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Sünde trennt uns von Gott. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder von Jesus reinigen lassen, damit die Beziehung frei bleibt, damit wir den freien Zugang haben können. Und damit Satan und Sünde nicht unser Leben bestimmt, nicht unsere Beziehungen bestimmt. Weil Jesus will uns von der Macht von der Sünde befreien. Und du merkst vielleicht jetzt gerade, dass du deine Sünde noch gar nie Jesus abgegeben hast. Dass du einen riesen Rucksack mit dir umdrehst von Sünden von den letzten 20, 30, 40, 50, 60 Jahren. Du merkst, dass der Rucksack dich beeinträchtigt. Dass der Rucksack dich zurückhält in deinem Leben. Und dann würde ich dir sagen, du darfst den Rucksack Jesus ablegen. Du darfst deine Sünde vors Kreuz bringen. Jesus hat für die Sünde gezahlt. Und er will dich befreien von dem. Gib deine Sünde von Jesus ab und nimm ihn als König für dein Leben in Anspruch. Lass nicht länger die Sünde dein Leben bestimmen, sondern der Jesus, der über allem steht. Der Jesus, der Kontrolle hat. Der David knüpft mit seinem letzten Aufruf im Vers 6 direkt an das an. Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Zum Schluss sollen also seine Bedränger Opfer von der Gerechtigkeit bringen und Gott vertrauen. Und das ist erst möglich, wenn alle anderen Sachen vorher gemacht sind. Wenn wir Jesus erkannt haben, wenn wir unsere Sünden abgegeben haben, wenn wir ihn als König in unserem Leben angenommen haben, erst dann können wir Opfer von der Gerechtigkeit darbringen. Das ist der Weg von der Heiligung, wie wir das nennen. Aber der Weg von der Heiligung sind nicht unsere eigenen Werke. Im Vers 2 haben wir ja gesehen, dass Gott der Gott von der Gerechtigkeit ist. Und darum sind Opfer von der Gerechtigkeit nur möglich, wenn sie aus Gott kommen. Und der Petrus beschreibt uns das im 1. Petrus 2, Vers 5. Was das bedeutet. 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Erst durch Jesus Christus werden wir befähigt, gerechte Opfer darzubringen. Wir geben Gott also eigentlich das zurück, was er uns schon gegeben hat. Und zu dem, was er uns befähigt hat. Und ich habe gerade in der Weihnachtszeit ein Lied gefunden, das das schön ausdrückt. Ein ganz bekanntes Lied von Paul Gerhardt. In der ersten Strophe, ich stehe an deiner Krippe hier, beschreibt er das eigentlich wunderbar. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesus, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Jesus ist unser Leben und wir geben ihm zurück, was er uns gegeben hat. Das sind die Opfer von der Gerechtigkeit und das kommt wunderbar in dem Lied vor. Und das führt uns praktisch in eine Haltung vor Gott, wo wir Dank und Lob können bringen für das, was er uns gegeben hat. Aber es führt uns eben genau auch dazu, dass wir unser Leben Jesus zur Verfügung stellen. Weil Gott hat uns jedem viel geschenkt. Gott hat uns ein Leben geschenkt. Gott hat uns begabt. Gott hat uns viele Sachen gegeben, die wir machen können. Und das ist nicht nur einfach von geistlicher Natur, dass wir irgendwie predigen können oder kognitiv gut unterwegs sind und irgendwie die Bibel auslegen können oder was auch immer gut beten können oder so, sondern das ist ganz praktisch auch unser Handeln, unser handwerkliches Tun vielleicht auch. Auch das können wir zu Gottes Ehre einsetzen. Auch das können wir Gott zurückgeben, weil das ist auch das, was Gott uns geschenkt hat. Und wie sieht das jetzt für den David aus, nachdem er den Feinden anders begegnet ist, nachdem er den Feinden aus Gottes Liebe heraus begegnet ist, nachdem er eigentlich zu Gottes Ehre gehandelt hat. Und das erfahren wir in den Versen 8 und 9. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Was bleibt jetzt am Ende, am David übrig? Muss er sich jetzt Vorwürfe machen, dass er wieder zu nett war zu seinen Feinden? Dass er ihnen wieder zu viel Freiraum gelassen hat und zu wenig konfrontativ war? Nein, das muss er nicht. Weil er hat in Gottes Willen gehandelt. Und darum kommt er da eine Verheißung vom Segen über. Kommt er eine Zusicherung vom Segen über. Er hat nämlich Freude bekommen, die den weltlichen Reichtum übersteigt. Seine Feinde können ihm auch nicht mehr den Schlaf rauben. Sondern er kann sich ruhig niederlegen und schlafen. Er hat nämlich ein freudiges, ein ruhiges Herz bekommen. Nicht mehr ein unruhiges Herz, das ihn in der Nacht wach hält. Selbst wenn die Bedrängnis vielleicht noch nicht vorbei ist, selbst wenn die Feinde immer noch da sind. Und dann hat er etwas bekommen, das grösser ist als Korn und Most. Und Korn, das war ja eigentlich das Grundnahrungsmittel gewesen. Wer genügend Korn hatte, der hat sich nicht mehr sorgen müssen. Der hat eine gewisse Sicherheit gehabt. Der hat sein Leben irgendwo geniessen können. Doch der David hat ein freudiges Herz bekommen. Etwas, was viel besser ist als das. Seine Bedränger sind immer noch in Nichtigkeit und Lüge gefangen. Was würden sie wohl geben, dass sie auch ein freudiges Herz haben dürften? Aber Freude und Zuversicht, die lässt sich nicht erkaufen. Auch wenn wir das heute vielleicht in vielen Werbeanzeigen sehen, kauf das und dann hast du Freude, dann geht es dir gut, dann bist du hoch angesehen und du musst dir keine Sorgen mehr machen. Aber die Freude die dauert nie lang. Sie kann das wahre Unglück von dieser Welt nicht übertönen. Nur in Gott haben wir die wirkliche, wahre Freude. Ein freudiges Herz, das uns an dieser Welt und dieser schlimmen Situationen von dieser Welt anders begegnen lässt. Ein Herz, das von wahrem Frieden und Liebe durchdrungen ist. Eine Freude, die nicht von Weltlichem abhängig ist. Der David hat den Reichtum und den Frieden bei Gott gefunden. Der Gott, der ihn durchs Leben trägt, der sein Fundament ist und ihn begleitet. Er hat zuerst nach Gottes Reich getrachtet, wie wir im Lukas 12, Vers 31 sehen. Lukas 12, Vers 31, ganz bekannter Vers. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Indem der David zuerst nach Gott gefragt hat, nach seinem Reich getrachtet hat, hat er etwas bekommen, das selbst Motten und Diebe ihm nicht mehr wegnehmen können. Die Welt wird viel für die Freude geben. Aber wir, die das Reich Gottes, die ein Teil vom Reich Gottes sind, wir kommen das gratis über. Wir haben das einfach zugesichert durch Jesus Christus. Jesus Christus ist unsere wahre Freude, unsere wahre Friede. Auch im neuen Jahr, auch im kommenden Jahr und auch in allen kommenden Jahren, die noch kommen werden. Er ist der, der uns sicher schlafen lässt. Bei ihm können wir sicher wohnen. Und die Freude und die Zuversicht hat schon x Menschen in der ganzen Kirchengeschichte wirklichen Frieden gegeben. Und ich möchte ein kleines Beispiel machen von einem, der gerade den Psalm 4 in der schwierigsten Stunde von seinem Leben Frieden und Ruhe gegeben hat. Nämlich der Nicholas Ridley, das war ein englischer Reformator. Und am Tag, bevor er hingerichtet worden ist, hat ihm der Psalm die Zuversicht Gewissheit gegeben. Und ich werde euch die kurze Geschichte kurz vorlesen. In der Nacht, bevor der englische Reformator Nicholas Ridley hingerichtet wurde, kam sein Bruder zu ihm und bot ihm an, die letzten Stunden mit ihm zu wachen. Ridley lehnte dankend ab. Er wolle sich zu Bett begeben und schlafen wie gewohnt und sagte dazu, ich lege mich in Ruhe nieder und schlafe, denn du bist es, Herr, du allein, der mich sicher wohnen lässt. Am Tag darauf wurde er im Stadtgraben gegenüber Oxford an einem Pfahl gekettet und verbrannt. Und das ist die Sicherheit, die uns nur Gott geben kann. Das ist der Friede, den nur Gott geben kann. Der Friede, den uns auch der David da erlebt hat. Ein Friede, und uns selbst im Angesicht vom Tod noch sicher und friedenvoll schlafen lässt. Weil wir etwas haben, das über den Tod in Ewigkeit Frieden gibt. Ein Fundament, das in Ewigkeit bestehen haben wird. Wir haben einen Frieden, der jetzt schon gilt und jetzt bis in alle Ewigkeit. Und auf das wollen wir uns im neuen Jahr ausrichten. Auf das Fundament wollen wir uns stellen. Wir wollen uns nicht auf Weltliches abstützen, sondern auf das Fundament, das absolut tragfähig ist. Auf Jesus Christus. Amen. Genau. Ich will zum Schluss gerade noch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du der bist, der uns der wahre, beständige Friede kann geben. Dass du der bist, wo wir wirklich in Ewigkeit sicher wohnen dürfen. Jetzt schon, aber noch viel mehr, wenn wir dann bei dir in deiner Herrlichkeit sein. Und ich bitte dich, dass du uns das durch das Jahr immer wieder zeigst, dass wir bei dir den Frieden haben dürfen. Dass wir unseren Frieden nicht irgendwo auf der Welt suchen müssen, sondern bei dir den Frieden, den schon so viele Leute dürfen wirklich als beständig und wahrhaftig erfahren. Ich danke dir, dass du in dem Frieden in das neue Jahr kommst. Amen. Ich will zum Schluss noch aufmerksam machen auf unseren Glaubensgrundkurs, den wir haben im Februar. Es fängt am 19. Februar an. Und es geht darum, dass wir wirklich den Glauben, den so viele Leute schon erfahren durften, als Sicherheit und friedensstiftend, dass wir das erfahren dürfen, dass wir erkennen dürfen, was das ist. Und gerade vielleicht bist du neu im Glauben, vielleicht hast du noch nicht viel Ahnung, was der Glaube ist, dann will ich dich gerne einladen dazu. Du darfst dich da beim Christopher anmelden. Und hinten liegen noch Flyer aus mit mehr Informationen. Dann sind wir jetzt schon am Ende von unserem Gottesdienst. Ich möchte sagen, noch sprechen und sagen aus 4. Mose 5, 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und einen guten Start ins neue Jahr.